Ja, hallo und willkommen beim Netzwerkzirkel. Dein Podcast für persönliches und professionelles Netzwerken mit Tipps, Strategien und jeder Menge Geschichten zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation im Beruf sowie auch im privaten Umfeld. Ich bin Katharina, Vollblut-Netzwerkerin, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei meiner neuen Folge für deine Beziehungsbildung. Auf geht's!
Mein heutiger Gast ist eine Lady, die weiß, wie du nicht nur sichtbar wirst, sondern auch merkwürdig bleibst. Tanja Hellmuth ist Markenstrategin, Branding-Mentorin und Autorin des Buches Der Identity Branding Code. Sie zeigt Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sie durch eine klare Identität ein Unternehmen zu einer Marke machen, welches nicht nur Produkte verkauft, sondern Wirkung entfaltet. Denn eines ist sicher, wer nicht weiß, wer er ist, kann nicht klar agieren und auch nicht klar kommunizieren und wird deshalb auch nicht gefunden. Lass uns eintauchen in die Welt des Identity Branding und entdecken, wie du Netzwerke mit Substanz statt mit Smalltalk aufbaust. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Dankeschön, liebe Katharina, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass wir heute plaudern können über dein Herzensthema, das ja wirklich wichtig ist. Und da starte ich dann gerne gleich los mit meinen ersten Fragen. Netzwerken mit Identität. Warum ist Identity Branding auch beim Netzwerken überhaupt so erfolgsentscheidend? Also, was bedeutet Identity Branding für dich persönlich und warum ist es für Unternehmer und Unternehmerinnen so essentiell?
Vielleicht ganz kurz zur Begrifflichkeit Identity Branding zurück. Wir kennen ja alle das Wort Branding. Wir assoziieren damit ein Logo, einen Markennamen. Aber letztendlich geht es ja viel tiefer. Es geht ja darum, dass du als Unternehmer oder Unternehmerin, wie auch in deinem Unternehmen, dass du ja eine Identität hast, dass du eine DNA hast, dass du eine Geschichte hast und dass all das in dein Branding, in deine Außendarstellung einfließt. Und so ist es für mich natürlich auch beim Netzwerken entscheidend, dass du nicht als glattgebügelte Hülle dastehst, sondern als Mensch oder Unternehmen mit Ecken und Kanten, mit Profil, mit Einzigartigkeit, mit Alleinstellung. Und deswegen ist es natürlich beim Netzwerken extrem entscheidend, zu wissen, wer man ist, woher man kommt, wohin man möchte, damit man eben anderen Menschen, anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, anderen Unternehmern gegenüber einfach sich so präsentiert, wie man ist.
Ja, genau, das bringt mich auch zu dem Wort Authentizität. Wir sprechen immer davon, sei so, wie du bist und zeig dich authentisch nach außen. Gerade in unserer heutigen digitalen Welt ist das ja total wichtig. Jetzt sagst du, Authentizität spielt eine wichtige Rolle. Wie können Unternehmerinnen, Unternehmern diese sichtbar machen? Wie definierst du da eine Marke, die authentisch ist?
Der Kernpunkt ist, du hast es ja gerade selber angesprochen, wir leben ja in einer Zeit, die wird ja exponentiell schneller. Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, es ändert sich. Und die Technologie, die ist ja noch nie so menschenähnlich gewesen wie heutzutage eigentlich. Und ich bin halt felsenfest davon überzeugt, dass wir dem was entgegensetzen dürfen, nämlich das, was uns als Mensch auszeichnet. Und jetzt spanne ich den Bogen wieder zur Authentizität. Nämlich da steckt ja drin, was ist meine Geschichte, was macht mich aus, was hat mich geprägt als Unternehmensgeschichte, was hat mich als Unternehmer in meiner Historie geprägt, was waren meine größten Herausforderungen, wie haben mich die vorangebracht. Sich klar machen und dann in seinem Unternehmertum auch kommunizieren, zum Beispiel bei Netzwerkveranstaltungen.
Das ist ein schöner Bogen, dann lass uns gleich mal schauen. Wie kann man denn jetzt beim Netzwerken das gezielt nutzen, um hier auch ein starkes, authentisches Markenimage aufzubauen?
Man hat vielleicht spontan vor Augen, ja, Netzwerktreffen, das ist so die Übergabe von Visitenkarten, Punkt. Aber das ist es ja gar nicht. Netzwerken ist Beziehungsaufbau, zwischenmenschlicher Beziehungsaufbau, zwischen Unternehmen im Business-Kontext. Und das bedeutet ja, dass einfach klar ist, wofür man steht und auch eine gewisse einzigartige Haltung zu haben, ein Profil. Also nehmen wir doch mal an, wir haben so ein Handwerkernetzwerktreffen und da sind ganz viele Malermeister der Region. Ja, alle sind Malermeister der Region. Aber was macht jetzt den Unterschied von Herrn Meier zu Herrn Müller zu Frau Schneider aus? Vielleicht, weil sie in ihrem Business, in ihrem Unternehmertum ganz bestimmte Werte leben oder prägen. Und ich hatte neulich einen Kunden, das war eben Der legte sehr viel Wert dann auf Nachhaltigkeit. Dann haben wir dieses Konzept in sein Business integriert. Ist doch klar, wenn der jetzt auf eine Netzwerkveranstaltung geht, wird er genau darüber sprechen. Und damit ist er eben ein anderer Malermeister der Region und nicht einer von vielen, sondern der Malermeister, der steht für das und das. Und das ist halt diese Authentizität, das sind die Werte, das sind die Unterscheidungsmerkmale. Das ist das, was die Leute letztendlich merkwürdig macht, was du am Anfang auch gesagt hast. Wir wollen alles sichtbar werden, wir wollen gesehen werden, wahrgenommen für das, was wir leisten. Aber bleiben wir auch im Gedächtnis? Wir bleiben doch nur im Gedächtnis, wenn wir irgendwas Signifikantes, Prägnantes mit einbringen. Und beim Netzwerken sind das dann eben in den persönlichen Gesprächen. Was erzähle ich? Worüber spreche ich?
Da fallen mir auch viele Beispiele ein. Eines der berühmtesten ist ja Niki Lauda mit seiner roten Kappe. Das war immer sein Markenzeichen. Und die hat er tatsächlich auch immer getragen. Ich habe ja auch mal mit ihm zusammengearbeitet. Und also er war tagtäglich, wenn er im Office war, mit roter Kappe da. Da gab es keine Ausnahme.
Aber der Punkt, weil du das Beispiel gerade ansprichst, Niki Lauda hat ja nicht eine, das ist nämlich für mich der entscheidende Unterschied beim Identity Branding, sich nicht die rote Kappe aufgesetzt, weil er gedacht hat, ich muss mich jetzt irgendwie abheben, dann setze ich halt mal eine rote Kappe auf, sondern da steckt ja eine Geschichte
Ja.
dahinter. Und deswegen auch eine Geschichte, warum er das mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dieser Nonchalance, ich sag mal, auf dem roten Teppich, genauso wie vielleicht im Boxenstopp, also getragen hat. Wurde ein Teil von ihm, weil es aus seiner Geschichte entstanden ist.
Absolut.
Also sonst würde sich jeder wahrscheinlich draußen sagen, oh ja, da setze ich mir meinen schwarzen Hut auf oder eine lila Mütze und dann macht's das schon. Aber das macht's eben nicht aus, wenn es nicht von innen aus mit Authentizität und echter Geschichte aufgeladen wird, sozusagen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir auch schon gesprochen über Beispiele, aber hast du vielleicht sonst noch ein praktisches Beispiel, wie man jetzt gut definiertes Identity Branding macht, welches wirklich den Unterschied in der Wahrnehmung beim Netzwerken machen kann?
Also Identity Branding, sage ich mal, macht man ja nicht, konzipiert man ja nicht, sondern Identity Branding ist eigentlich der strategische Vorbau, die Vorarbeit, die man macht, die Recherche in der Herkunft, wo komme ich her, was hat mich geprägt, was ist mir wichtig, aber auch, wo möchte ich damit hin, was ist meine Vision. Und in dem Moment bei dieser Identity Branding Arbeit, die ja strategischer Natur ist, arbeiten wir das alles heraus. Um es dann letztendlich, wie so ein Puzzle kann man sich das vorstellen, oder wie so ein Mosaik, diese Mosaikstücke zu einem Bild zusammenzusetzen. Und aus diesem Bild entstehen ja dann die Dinge, die man klassisch mit Branding verbindet. Natürlich Bild, eine Bildsprache, vielleicht auch ein Logo, was diese Werte ausdrückt, eine Farbigkeit, aber natürlich auch eine verbale Sprache, die ich ausdrücke. Wie spreche ich? Was ist meine Botschaft? Und wenn ich das für mich sozusagen aus diesem Prozess entnommen habe, dann habe ich ja wie einen Leitfaden für meine Mitarbeiter, für mich selber, für das Unternehmen. Und so gehe ich natürlich auch in Netzwerkgespräche, weil dann habe ich diese Klarheit, dass diese zentrierte, fokussierte Botschaft, die mir wichtig ist, ist die und die. Und nicht also XY, sondern es ist was Prägnantes, was du eben beim Netzwerken dann kommunizierst und damit auch in Erinnerung bleibst.
Genau, du machst das ja mit deinen Kunden. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit. Ganz konkret, wie gehst du vor, hier die Klarheit über die eigene Marke zu finden?
Also das ist immer eine kleine, erstmal, es hört sich vielleicht befremdlich an, gerade im Business-Kontext bei Unternehmern zu sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Reise ins Ich nach innen. Ich arbeite in der Regel immer erstmal mit den Unternehmer und Unternehmerinnen selber als in Person, um erstmal herauszufinden, wo steht die Person, wo steht der Unternehmer in seiner Vision, was möchte er für sich als Mensch im Persönlichen, was möchte er in seiner Rolle als Unternehmer, was ist ihm wichtig. Man hat oft viele Gedanken im Kopf. Aber die mal zu präzisieren, damit man sie artikulieren kann, dass man darüber sprechen kann, ist so entscheidend, bevor ich dann in mein Unternehmen damit reingehe. Weil eins ist klar, ich präge als Unternehmer immer das Unternehmen, das ich führe. Und das präge ich auch, wenn ich mich nicht proaktiv drum kümmere, einfach durch mein Unterlassen, mein Nichttun. Also es gibt ja diesen schönen Satz von Paul Watzlawick, du kannst nicht
Nicht
kommunizieren.
kommunizieren.
Also darfst du dir bewusst machen, wenn du das jetzt eher steuern möchtest, wenn du es proaktiv angehen möchtest, dann darfst du dich eben damit beschäftigen. Da komme ich jetzt zu deiner Frage. Also gehen wir an die Wurzeln. Wir reflektieren nochmal in einem Workshop ganz klar, wo komme ich her, was ist mir wichtig, was hat mich geprägt, was treibt mich eigentlich an, dass ich das tue, was ich tue. Dann, wenn wir diese Mosaiksteine haben, dann wird praktisch diese Identität, alles, was dich geprägt hat, wo du hin möchtest, geformt. Daraus siehst du sozusagen, entdeckst du so eine Art rote Faden, der dich von deiner Vergangenheit bis jetzt geleitet hat, ohne dass es dir bewusst war. Und wenn wir das herausgearbeitet haben, dann gehen wir in die Regel mit dem Team ins Gespräch, in den Dialog. Wie empfindet mein Team das? Wie empfinden meine Kunden das? Welche Bedürfnisse haben meine Kunden? Dann wird das reflektiert. Und dann bringt man praktisch diese beiden Facetten, den Unternehmer mit seiner Vision, mit seinem eigenen Identität, wenn man so will. Auch ein Unternehmen hat für mich übrigens eine Persönlichkeit. Das ist nicht einfach nur so ein abstraktes Gebilde, weil ein Unternehmen wird ja belebt durch die Menschen und die Menschen bringen ihre Persönlichkeit mit. Also hat auch das Unternehmen diese Persönlichkeit. Das dann zusammenzubringen mit dem Markt, mit dem Kundenbedürfnis, mit dem Zeitgeist-Feeling, das ist dann der dritte Schritt sozusagen, damit dann Wirkung zu erzeugen. Wie kommuniziere ich das? Markenbotschaften, was entwickle ich für passende, authentische Marketingstrategien? Weil ja nicht jeder ist ja geeignet, sage ich mal, auf dem Marktplatz sich zu stellen und lauthals zu schreien. Es gibt ja auch ruhigere Unternehmen, aber die so prägnant sind, weil sie ein klares Profil haben, weil sie für etwas stehen. Und das halt herauszufinden, um dann auch eine Klarheit zu schaffen für strategische, unternehmerische Entscheidungen, aber auch eine Klarheit in der Kommunikation nach außen. Ob jetzt verbal oder auch visuell, Bildsprache, dann kommt dieses ganze Corporate Branding, Corporate Design dann praktisch mit rein. Das ist dann die Umsetzungsphase. Aber wir fangen immer mit der strategischen Analyse an und setzen dann praktisch, gehen dann über in die Umsetzungsphase.
Ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, wo dann diese Werte, die ausgearbeitet wurden, auch immer wieder in Teamworkshops an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Weil es ja erwiesen ist, dass wenn die Mitarbeiter den Sinn dahinter, hinter dem Tun des Unternehmens nicht verstehen, die Produktivität leidet, auch
Genau.
die Motivation. Also es ist tatsächlich ein sehr unterschätzter Faktor, diese Sinnhaftigkeit, dieses Branding. Hast du ein Best Practice Unternehmen, wo du sagst, die machen das genau richtig?
Es gibt einige am Markt draußen, auch internationale Marken. Wir kennen alle wahrscheinlich Apple als Beispiel. Zumindest ganz klar in der Phase unter Steve Jobs, der einfach ja natürlich diese Philosophie ja gelebt hat und der das auch geprägt hat, ganz klar. Aber mir fallen auch Unternehmen ein wie Unternehmen Patagonia im Outdoor-Bereich. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht Patagonia als Marke, die eben auch ganz konsequent diese Haltung sozusagen, die Natur zu schützen oder den Planeten so zu schützen, dass er eben in der Zukunft noch existiert und wir alle was davon haben. Das setzen die ja mitunter so konsequent ein, dass sie sogar auf Profit oder auf Umsatz verzichten, weil sie Aktionen fahren, die nicht diesen klassisch profitmachenden oder Geld oder Umsatz generierende Maßnahmen sind, sondern setzen voll und ganz auf diese Zielsetzung. Und das schafft aber einen Kundenstamm, der so treu ist, der so begeistert ist, weil diese Kunden sozusagen kaufen nicht das Produkt von Patagonia, sondern sie sind ja Teil dieser Bewegung, dieses Movements. Sie sind tragen sozusagen mit dem Unternehmen gemeinsam dazu bei, dass der Planet geschützt wird. Und damit generiert das Unternehmen auch wieder seine Umsätze. Also das beweist ganz stark, oder wir wissen ja, wie gesagt, bei Apple ja auch, dass es per se nicht unbedingt im technologischen Bereich das High-End-Produkt ist. Da gibt es sicherlich rein von der Technologie betrachtet andere Unternehmen, die da noch besser sind. Aber wir lieben alle dieses Feeling darum herum, Teil dieser Community zu sein. Und das unterschätzen ganz viele Unternehmen übrigens auch leider immer noch zu viel. Auch mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, die immer denken, das Branding oder Identity Branding ist vielleicht was für große Unternehmen, das brauchen wir nicht. Doch, die brauchen das genauso stark, umso mehr, um sich sozusagen auch dieses Rückgrat zu erarbeiten, um Bestand zu haben in diesem Gegenwind der technischen Entwicklung, um Klarheit zu haben, für was entscheide ich mich jetzt, für welche Technologie, was brauche ich nicht und wofür bin ich da. Es gibt so unheimlich viel Klarheit, es gibt so unheimlich viel Sicherheit, auch in der heutigen Zeit, so sicher man überhaupt sein kann, aber zu wissen, ich habe eine Haltung und die trägt mich, auch wenn ich sozusagen im Gegenwind stehe, auch wenn ich mich ständig auch verändern darf, weil ganz viele Neuerungen sind, aber ich bin nicht entwurzelt. Und das ist so entscheidend, das machen uns ja diese Marken vor. Und das gibt es natürlich auch im kleinen Bereich, kenne ich auch im regionalen Bereich, dass es solche Marken gibt. Ich habe ja vorhin das Beispiel von dem Malermeister erzählt, der sich da so stark gemacht hat, dass er jetzt in seiner Region, ist natürlich jetzt nicht hier jedermann bekannt, aber in seiner Region, da wo er seinen Einzugsbereich hat, einfach sozusagen sich jetzt einen Namen, einen Ruf geschaffen hat, ähnlich wie auf dem Weltmarkt Apple oder Patagonia. Und das ist ja das Entscheidende, in diesem Kosmos, wo ich unterwegs bin, wahrgenommen zu werden für das, wofür ich stehe, was ich besonders gut kann und was auch zu mir passt.
Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, das ist langfristig die Überlebensstrategie für Unternehmen, dass sie sagen, okay, wir haben unsere Wurzeln, wir stehen für etwas, während andere Unternehmen immer lauter schreien, der Lauteste setzt sich durch, bis ihm das Geld ausgeht, dann ist er wieder weg. Glaubst du, ist das eine Form von Überlebensstrategie auch?
Also da würde ich einfach mit einem ganz klaren Ja-Punkt antworten. Und wenn ich jetzt noch hinzufüge, und zwar nicht nur aus persönlicher Einstellung und Haltung und auch Erfahrung, sondern mittlerweile gibt es ja auch zahlreiche Studien und Umfragen, Harvard-Studie, ganz verschiedene von Accenture, also von ganz vielen anerkannten großen Instituten, die genau das beleuchtet haben, die sagen, Unternehmen, die keine klare Unternehmensidentität haben, werden in Zukunft vom Markt verschwinden. Beziehungsweise Unternehmen umgekehrt, die eine klare Unternehmensidentität haben. Und da geht es gar nicht darum, wie groß oder wie klein ist das Unternehmen, sondern ein Unternehmen braucht eine Identität, weil du damit klar sichtbar wirst, du hebst dich ab, deine Kunden suchen Marken, an die sie sich binden können. Deine Mitarbeiter, du hast vorhin das Thema Produktivität angesprochen, steigt um 20, 25%. Also diese ganze Thematik auch innerhalb des Unternehmens, wir finden keine Fachkräfte oder wir haben einen großen Krankenstand, hat ja alles auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich nicht eingebunden fühlt in das Unternehmen, nicht Teil eines Ganzen ist, sondern einfach nur seine Stunden absitzt und eigentlich im Leben nach mehr sucht. Und wenn jetzt Unternehmen es schaffen, die Mitarbeiter auch bei der Frage vorhin mit den Werten auch mit einzubeziehen, vielleicht sogar in das proaktive Mitgestalten und mitformen oder dass sie mitsprechen dürfen, dass sie nicht auch nur die Werte übergestülpt kriegen und können damit nichts anfangen, sondern dass sich das verbindet zwischen dem Team und dem Unternehmer, dann ist das Unternehmen eine Einheit wie so ein Organismus und dann hat er eben diese Standhaftigkeit und dann sage ich ganz klar, ja, es ist eigentlich für mich gerade bei der Technologie zwingend eine Unternehmensidentität zu haben. Vielleicht noch ein Satz, das ist so, ich sage es immer so flapsig. Nehmen wir doch ganz einfach das Beispiel. Jeder kennt jetzt schon bei der KI ChatGPT oder irgendein Tool, mit dem man wegen Marketing das Leben sich erleichtert. Aber was passiert denn, wenn ich nicht genau eingebe, wer ich bin, wofür ich stehe? Sag ich immer, shit in, shit out. Dann kommt generischer Mist bei raus. Alleine dafür, um diese Tools sinnvoll zu nutzen, bin ich eigentlich schon, möchte schon fast sagen, gezwungen oder ich sollte mich damit auseinandersetzen und den Mut auch haben, übrigens dazu zu stehen, warum bin ich anders als die anderen und ich kupfer nicht alles nur von meinen Wettbewerbern ab, sondern ich bin anders, ich ticke anders, ich bin vielleicht introvertierter oder ich bin extrovertierter, dass ich das so auslebe und ausarbeite, damit ich dann auch diese Tools wirklich sinnvoll nutzen kann.
Identität, du hast ja auch eine Vergangenheit in der Modebranche. Die Identität ist dann letztlich wie so ein wirklich gut sitzendes Perfektionskleid, würde ich jetzt mal sagen, ne? Oder ein Anzug, der
Ja.
stimmig aussieht.
Stimmig, genau, sich stimmig anfühlt und stimmig aussieht, weil es zu der Persönlichkeit passt, die da drin steckt. Also vielleicht unter uns Frauen jetzt hier als Beispiel, Männer können das vielleicht auch nachvollziehen, aber es gibt vielleicht Frauen, die lieben High Heels und es gibt Frauen, die fühlen sich so gar nicht wohl. Und jetzt steckst du die Frau, die High Heels liebt, in einen flachen Schuh, die fühlt sich nicht wohl, die ist nicht sie selber und umgekehrt. Also es muss, ja, und daher kennst du auch das Wort dann Fitting, es muss passen, passen zu dem, ohne dass es kneift, ohne dass es drückt, dass es komfortabel ist, dass du dich da verändern kannst, bewegen kannst und trotzdem weißt, es ist so auch vielleicht so ein bisschen meine Rüstung, die mich schützt, wenn es mal stürmisch wird. Und genau das ist eigentlich so der Punkt. Das ist eine gute Metapher eigentlich mit diesem Outfit, aber was man nicht dich überstülpt, weil es gerade Trend ist. Es gibt ja im Marketing auch ganz viele Trends. 2 Jahre musst du das und das machen, dann machst du wieder das und das, das Gegenteil von letztem Mal, sondern es muss zu dir passen, zu dem Anlass passen, zu deinen Kunden passen, zu dir selber passen. Und dann gibt es eine Einheit zwischen Kunde und Unternehmen. Und das ist eigentlich das Wertvollste, was ich ein Unternehmen eigentlich aufbauen kann.
Ja, leider wird das halt dann von den Finanzspezialisten oft nicht gewertet, weil man das nicht tatsächlich wirklich gut messen kann. Ja, du kannst natürlich Umfragen machen und diese Umfragen bewerten, aber ich denke, die richtig gute Messbarkeit von gutem Branding, oder vielleicht hast du dann in einem Buch vielleicht ein paar Lösungen für, aber dass man wirklich sagt, okay, was hat das tatsächlich für eine Auswirkung auf das Unternehmen, auf Umsatzzahlen, auf Produktivität, also da muss man dann schon mit intensiven Studien rangehen, weil es nicht auf der Hand liegt, ne? Und weil es auch ein langfristiger Prozess ist, denke ich.
Was du sagst, genau, das ist natürlich ähnlich. Wenn ich jetzt in eine Rabattschlacht gehe, dann habe ich vermeintlich kurzfristig vielleicht ein vermeintlich besseres wirtschaftliches Ergebnis. Aber mittelfristig, langfristig baue ich eher ab, weil ich eben nur dann noch sozusagen, oder ich werde nur noch wahrgenommen für jemanden, der halt mal, wo man mal guckt, weil wenn es besonders günstig sein muss, aber nicht der jemand steht für Qualität, für Leistung und so weiter. Und man kann es nicht sofort mit einer Formel X hochrechnen. Nichtsdestotrotz habe ich ja in meinen Kundenarbeit oder in meinen Kundenprojekten genau dieses Erlebnis gehabt, dass Unternehmen, die sogar ein sehr starkes Wertesystem hatten, aber es zum Beispiel nicht geschafft, es ist ja immer die Problematik, habe ich halt kein Wertesystem, dann muss ich da erstmal dran arbeiten. Habe ich ein Wertesystem, aber kommuniziere ich das vielleicht nicht im Zeitgeist? Dann habe ich zwar Kunden, die mich kennen, die sagen, ich finde das Wertesystem toll, aber die Produkte sind mir vielleicht zu altbacken. Ich sage es jetzt einfach mal so flapsig. Und bei so einem Unternehmensprojekt zum Beispiel, da haben wir ja relativ schnell gesehen, dass sofort die Umsätze zweistellig konstant und kontinuierlich wieder angezogen sind, angewachsen, weil einfach dadurch, dass man diese Werte sozusagen transponiert hat in die Zeitgeistsprache, ob das jetzt eine Produktoptik ist, ob das eine Marketingansprache ist, ob das Unternehmensstrategie ist, wie das Unternehmen spricht, zahlt darauf ein, dass plötzlich die Kunden, und das Schöne bei diesem Unternehmen war, nicht nur die Bestandskunden sind wieder zurückgekehrt, sondern sind auch Neukunden dazugekommen. Und das ist ja eigentlich die Mischung, die Unternehmen brauchen, um erfolgreich zu sein, den Kundenstamm, den sie haben, zu hegen und zu pflegen, aber auch mitwachsen zu lassen, also mitzunehmen und trotzdem auch magnetisch zu sein für neue Kunden, die plötzlich das Produkt oder die Marke als ganz neu zu entdecken. Das sind ja eigentlich die Wachstumsfaktoren. Und da kann man es dann schon sehen, aber du kannst es schlecht prognostizieren. Du kannst eben nicht sagen, A plus B gleich C und das dann mit Zahlen berechnen. Und da ist natürlich das oft eine Diskussion mit einer Finanzabteilung, mit einer Controlling-Abteilung, weil dieser Prozess erstmal subjektiv stattfindet, bis er objektiv Früchte trägt.
Das ist schön, das ist gut am Punkt gebracht, ja. Wir haben über die Sichtbarkeit gesprochen. Für mich hat ja Netzwerken drei Säulen, also die Sichtbarkeit und die wahrgenommene Kompetenz. Da gehört eben auch ganz stark Branding dazu. Dann ist eine zweite Säule das Thema Kommunikationsfähigkeiten, also wie kommuniziere ich? Da geht es halt um klassische Kommunikation. Da gehört für mich ja das Branding auch dazu. Also wie spreche ich den Kunden an, in du und sie? Und da kann man jetzt wirklich auch ins Detail gehen. Und dann natürlich auch in einem strategischen Plan. Wenn wir jetzt zum Thema Kommunikation gehen, du bist ja da auch eine Expertin in dem Bereich. Was glaubst du, sind die häufigsten Fehler, wenn man im Netzwerk kommuniziert mit seinen Partnern oder wo sind so die Fallen, wo du sagst, ah, Achtung.
Also da, ich habe da so eine Grundeinstellung, die gilt bei mir nicht nur fürs Netzwerken. Du bist ja eigentlich die absolute Expertin jetzt auch auf dem Gebiet, aber ich sag mal, weil du mich jetzt so gefragt hast, für mich ist zentral, ein ehrliches Interesse an meinem Gesprächspartner zu haben. Und wenn ich mit diesem Gesprächspartner bin, auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, ob sich das wahrscheinlich wieder zerläuft oder nicht, aber ich muss ja erstmal auf Tuchfühlung gehen mit diesen Menschen. Das heißt, in dem Moment bin ich dann sozusagen, konzentriere ich mich auf den Menschen, stelle meine Fragen. Also in der Regel ist es dann eher so, dass ich sage, ich höre eher zu, ich möchte was über den anderen erfahren, als ihn zuzutexten, sag ich mal, und nur, sondern man möchte ja eben sich kennenlernen. Und das geht nur im Austausch einfach von Informationen. Und da ist es für mich spannend. Meistens sind es sogar die Fragen, die weggehen von den berühmten Business-Fragen. Was machen Sie beruflich? Ganz komische Frage. Dann kommt da irgendwie so ein Fließtext runter, sondern das, was hinter diesen obligatorischen Fragen steht, ist sehr interessant, um den Menschen kennenzulernen, wie er fühlt, wie er tickt, was ihn ausmacht, was ihn bewegt, um es dann vielleicht noch mit seiner beruflichen Expertise zusammenzubringen. Aber dann gibt man und kriegt man ein rundes Bild. Also dieses Hiersein bei den Menschen, zuzuhören und einfach auch mal Fragen zu stellen, die über diesen vermeintlichen Austauschkontext, was machen Sie beruflich, was ist Ihr Business, sondern persönlich irgendwo, ohne privat zu werden. Das ist ja mal die große Kunst, diese Balance, sich persönlich zu interessieren, ohne ihn jetzt auszufragen mit Dingen, die einen jetzt erstmal auch nichts angehen beim ersten Kennenlernen.
Hast du mich neugierig gemacht? Was hast du denn so für Fragen im Petto?
Also ich frage zum Beispiel mittlerweile seltener noch, was machst du so beruflich oder was machen Sie beruflich oder je nachdem, sondern eher so, weil welches Problem lösen Sie? Weil du dann also ganz andere Antworten bekommst und dann entwickelt sich das. Also ich habe jetzt keinen Fragenkatalog, wo ich sage, erstens, zweitens, drittens, sondern manchmal wird man ja eben selber angesprochen, kriegt diese obligatorische Frage, ja, was ist denn Ihr Business? dann kann man ja das Gespräch eigentlich drehen und wenden und dann eigentlich in die Tiefe gehen. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so sehr, ich habe da gar keine Fragen parat, muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, dass ich sage, ich frage immer die drei Fragen.
Es ist witzig, weil du hast per se keine Probleme, jemanden anzusprechen. Für dich läuft das so ganz automatisch. Es gibt aber tatsächlich Menschen, vorrangig habe ich das bei Frauen erlebt, die dann gar nicht wissen, was soll ich denn sagen? Wie soll ich anfangen? Und da versuche ich auch immer ein bisschen so Hilfestellung zu geben. Nicht nur, dass es ein Mindset-Thema ist, weil man kann gar nichts Falsches sagen in dem Sinn. Man kann sich auch nicht blamieren, sage ich immer. Solange man authentisch bleibt, nicht? Aber wie geht man das an, ne? Also wie kommt man ins Gespräch? Das habe ich ganz oft, das Thema.
Ja, und ich glaube, dass wir dann manchmal im Kopf dann so, weißt du, so, guck mal, wenn du auf eine private Party gehst, hat man ja manchmal die Blockaden auch gar nicht so, obwohl da manchmal fremde Menschen sind. Und man hat dann bei diesem Business-Netzwerk manchmal so das Thema, oh, jetzt muss ich mich besonders clever anstellen, sonst ist das gleich. Und dabei ist es eher so, keine Ahnung, manchmal ist es auch so, manchmal kann es auch einfach clever sein. Da ist jemand, den möchte man gerne ansprechen, aber den möchte man ja jetzt nicht so plump von der Seite anhauen. Keine Ahnung, plötzlich geht er zum Getränkebuffet oder zum Essensbuffet, dann geht man so hinterher und dann, keine Ahnung, plötzlich ergibt sich ja was über das, was ist das für ein Getränk? Oh, das finde ich auch gut. Keine Ahnung. Ach, das sieht ja lecker aus. Also es sind ja manchmal diese Banalitäten, die erstmal die Tür öffnen und dann ist es ja eigentlich dieser kurze Austausch und dann geht man wieder auseinander und dann begegnet man sich ja vielleicht nochmal auf der Party. Es muss ja nicht alles sofort bei dieser ersten Begegnung stattfinden. Da ist es vielleicht dann nur ein Lächeln, kurzer Austausch, dann sieht man denjenigen plötzlich, wo alleine stehen. Und dann kann man ja gezielt hingehen, weil man hatte ja schon mal so einen Erstkontakt auf Blickkontakt oder so am Buffet, so einen unkomplizierten. Also das ist manchmal wie ja mit dem Kundenkontakt auch. Kunden brauchen ja auch verschiedene Kontaktphasen, bis sie sich dann vielleicht mal mehr für dich interessieren, für dein Produkt interessieren und zu dir kommen. Und so ähnlich ist es ja beim Netzwerken auch. Und deswegen rate ich auch immer, ist es ganz gut, übrigens oft zu gehen, vielleicht auch öfters immer wieder zu den gleichen oder Netzwerkveranstaltungen, wo die gleichen Leute hinkommen, weil man dann sich akklimatisiert. Und plötzlich einmal hat man bei einer einen Veranstaltung hat man die eine Person gesehen und beim nächsten Mal spricht man sie dann an. Es steht ja auch nirgends geschrieben, dass alles an diesem Abend zu passieren hat. Und ich glaube, wenn man sich diese Freiheit gibt im Kopf, passiert es viel mehr und viel schneller, dass an einem Abend schon richtig viele gute Dinge passieren, als wenn man so denkt, wow, ich muss jetzt, dann ist so dieser Zwang dahinter und dann ist man total blockiert. Also ich habe auch irgendwann angefangen, völlig entspannt hinzugehen und es einfach nur zu genießen, selbst wenn man gar kein Gespräch haben sollte, was ja gar nicht vorkommt. Genau genommen. Es passiert ja dann ganz von alleine, dass du denkst, oh, ich wollte eigentlich nach einer Stunde wieder gehen und dann sind 3 Stunden rum, wenn wir auf einmal Schlag auf Schlag trifft man eine Person und dann wird man da eine kleine Gruppe mit hineingezogen, dann stellt man sich nochmal kurz vor und so. Also das entwickelt sich dann ganz einfach, wenn man sich diesen Druck, glaube ich, rausnimmt, diesen Leistungsdruck.
Das hast du eh schon gesagt, du wirst auch oft angesprochen. Wenn du dann angesprochen wirst, was machen sie beruflich? Das Thema Elevator Pitch, das klingt immer so theoretisch. Und viele sagen, oh ja, Elevator Pitch, das ist so ein Standardsatz. Ich glaube, es geht darum, nicht den auswendig zu lernen, sondern ihn zu inhalieren, also ihn zum Branding zu machen. Wie siehst du das? Was für eine Bedeutung gibst du jetzt diesem Elevator Pitch?
Also dieser Pitch, oder sagen wir es mal so, der Pitch ist ja, wenn man so gefragt wird, die Möglichkeit, in ultrakurzer Form den anderen interessiert zu machen an dem, was man tut. Und deswegen sage ich immer, das ist kein Verkaufspitch und das ist auch kein Titelpitch. Ich bin, was weiß ich. Ich weiß, da spreche ich jetzt für ein bisschen unbequeme Sache an. Denn wenn ich sage, ja, ich bin CEO von, sagt das eigentlich erstmal gar nichts weiter aus. Oder ich bin der CMO oder ich bin dies oder das. Das sagt einfach, ist eine Bezeichnung, sagt aber nichts über das, was dahinter steckt. Also kurz und prägnant in einer neugierig zu machen. Und das kann sogar manchmal passieren, indem man gar nicht einen klassischen Satz, den man dann einstudiert hat, runterleiert, sondern manchmal ist es einfach auch eine prägnante Frage in den Raum zu stellen. Also oder eine These in den Raum zu stellen. Also zum Beispiel, ich sage da manchmal gerne, also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass ein Unternehmer heute 2 Sachen über sich wissen muss. Wer er ist, wofür er steht und wo er hin will oder 3 Fragen. Und dann wird man erstmal angeguckt, dann ist es erstmal keine direkte Antwort auf die Frage im klassischen Sinne, aber sie erzeugt so viel Neugierde, ja, was meinen Sie denn damit? Verstehe ich nicht, was machen Sie denn jetzt eigentlich? Und dann hast du aber vorgearbeitet und dann ist schon so viel Interesse da, dass du sozusagen auch mal 2, 3, 4 Sätze sagen kannst, ohne dass der andere das Interesse verliert. Ich glaube, das ist so ein Überraschungsmoment, kurz und bündig zu nutzen, dass der andere sagt, das fand ich jetzt so spannend, was Sie vorhin gesagt haben, Beste ist doch, triffst jemand setzt so ein kurzes Statement, gehst wieder auseinander und der kommt danach und sagt, also die haben da vorhin so einen Satz gesagt, eigentlich weiß ich jetzt immer noch nicht, was sie machen, aber es hat mich jetzt so interessiert, wollen wir nicht zusammen an die Bar gehen und uns was zu trinken holen. Das sind eigentlich die besten Dinge, weil dann weißt du auch, das Gegenüber hört nicht nur höflichkeitshalber zu, weil er die Frage gestellt hat, sondern er ist interessiert.
Du hast ja dieses tolle neue Buch geschrieben. Magst du uns kurz erzählen, worum geht es in dem Buch?
Also der Buch hat ja den Titel der Identity Branding Code, weil es genau darum geht. Es geht natürlich erstmal darum, aufzuklären über die Mythen oder was man meint, was hinter Branding an sich steckt oder was man sofort mit dem Begriff verbindet, weil man nicht in die Tiefe geht. Und das ist eben erstmal diese oberflächliche Betrachtung. Es ist nur die Optik eines Unternehmens, aber das ist ja wie das Gewand, was du vorhin gesagt hast, was man überstülpt, was nicht passt. Und der Identity Branding Code impliziert ja mit dem Wort Code, dass es sozusagen eine Struktur, eine Art Formel, einen Code gibt, wie du das entwickeln kannst, um zu dieser Authentizität zu kommen. Also einen Prozess, wenn man so will, um die inneren Schätze so freizulegen, damit man sie dann am Ende, und das gehört ja auch zum Branding, auch sichtbar zu machen, aber die richtigen Dinge. Also geht es in dem Buch wirklich darum, erstmal zu erklären, was gibt es für Mythen, die dich abhalten, die richtigen Dinge zu tun. Ich habe schon ein, zwei erwähnt, das auch vor allen Dingen richtet er sich an auch mittelständische Unternehmen, auch gerne an Handwerker. Also es hat nichts damit zu tun. Das gilt nicht nur für große Unternehmen, sondern gerade auch der Mittelstand kann damit sehr effektiv arbeiten, tolle Erfolge erzielen. Und dann eben die Mythen, die Probleme, die Fehler, in die man tappen kann, Studien, in denen ich erstmal den Hintergrund beleuchte, was ich vorhin schon gesagt habe, wo auch der Nachweis erbracht wird, dass du das in der heutigen Zeit brauchst, warum du das in der heutigen Zeit in der Digitalisierung brauchst, dass es überlebensnotwendig ist für Unternehmen, aber letztendlich dann natürlich auch in einem großen, ausführlichen Part, wie diese drei Schritte von den Wurzeln, ich sage mal von Roots, Identity, Impact, also von den Wurzeln über die Identität formen, Haltung einnehmen, heißt ja auch eine Entscheidung für sich zu treffen, für sein Unternehmen und dann eben die Wirkung zu erzeugen am Markt und wie das dann natürlich übergeht, das ist die Basisvoraussetzung, um dann zu sagen, was heißt das jetzt in der Außenkommunikation? Was heißt es in der Innenkommunikation? Wie spreche ich jetzt in meinem Marketing? Wie briefe ich jetzt meine Werbeagentur? Briefe ich meine Social Media Agentur oder die Mitarbeiterin, die das tun soll? Wie briefe ich meine Mitarbeiter, dass sie das auch zu meinen Kunden transportieren, am Telefon, im Callcenter, wo auch immer der Kundenkontakt entsteht? Also das ist so eine einheitliche von innen nach außen Entwicklung von Strategie, von Emotionen, von Haltung bewusst wird und jeder dann draußen spürt, wofür dieses Unternehmen da ist und wofür es steht. Klammer auf, natürlich auch, dass dann zwangsläufig dadurch ja auch die Produktpalette dann interessant wird. Und das sind so die drei Schritte. Und dann habe ich natürlich auch noch einen kleinen Bonusteil in dem Buch, wo ich darüber spreche, was mich selber sehr geprägt hat, dass ich, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, zu der Unternehmerresilienz geht, das ist ein Bereich, der sich ganz stark über Themen, ich bin ja auch zertifizierter Deep Ocean Coach, Human Design, aber auch Synergy, also so eine Mischung aus Shaolin Spirit, also das, was mich geprägt hat schon vor 30 Jahren, diese asiatischen Philosophien. Und da spreche ich halt auch, wenn es jemand noch zusätzlich interessiert ist, wie man über sich selber als Person kennenzulernen oder auch in Teams die Persönlichkeit des Teams kennenzulernen, plötzlich ganz tolle Synergien entstehen und Effizienzen entstehen, weil man plötzlich sich im Team viel besser versteht, im Team enger zusammenrückt, also auch das Team zusammenwächst, weil es sich in seiner Ach, der ist ja so, das meint er ja nicht böse, das ist sein Naturell, aber das erscheint dann vielleicht da mal ein bisschen anstrengend, aber dafür an anderer Stelle sehr, sehr positiv. Und dann lernt man so die Kräfte und Stärken im Team auch kennen. Also es sind ganz schöne Facetten, die da einfach dieses Bild noch abrunden. Wie kann ich mein Unternehmen noch resilienter machen, kraftvoller für die Zukunft ausrichten?
Wow, jetzt hast du mir sehr viel vorweggenommen. Ich wollte dich zum
Entschuldigung.
Abschluss jetzt noch fragen, hast du drei Tipps für unsere Community, die gerade eben dabei ist, die Marke zu finden, aufzubauen und damit auch rauszugehen und zu netzwerken?
Also was ich jedem ans Herz legen kann, ist, sich die Zeit zu gönnen. Und das muss nicht immer extrem viel Zeit sein, sondern es ist die Frage wie man das effektiv gestaltet, an seiner Basis zu arbeiten, an seinem Fundament. Also diese Innenschau zu machen, einmal kurz und intensiv. Wie gesagt, es geht nicht darum, etwas zu stoppen, den Prozess nach außen zu gehen, Unternehmen auf die Beine zu stellen, gerade auch bei Gründern. Aber diese Basis, diese Plattform, diese, nennen wir strategische Positionierung, das einmal zu ergründen, für sich festzulegen, Entscheidungen zu treffen und dann darauf alle augenscheinlichen Etappen, Webseite, wie gehe ich auf Social Media raus, wie schreibe ich Kunden an, also diese Dinge, wie ich nach außen auf dieser Basis aufzubauen, weil wenn ich, ansonsten sehe ich immer nur so Kartenhäuser, dass jemand was entwickelt in der Kommunikation und wenn es nicht mit Leben gefüllt ist oder nicht auf dem Fundament aufbaut, bricht es irgendwann zusammen wie ein Kartenhaus und dann war die ganze Liebesmühe umsonst, hat viel Geld gekostet, schafft Frustration und ist letztendlich ja teilweise auch existenziell für die Unternehmen. Das ist, sondern sich die Zeit zu gönnen für diesen ersten großen Schritt, diese Basis sauber, das Fundament zu bauen und dann eben das auch konsequent nach außen zu tragen. Konsistent, konsequent und kompetent.
Sehr gut. Bei der Findung kannst du natürlich unterstützen. Wir werden dich dann natürlich auch verlinken in den Shownotes.
Sehr gerne, ich freue mich da nicht.
Ganz zum Schluss die letzte Frage. Gibt es ein Mantra oder einen Glaubenssatz, der dich immer wieder motiviert, authentisch zu bleiben und Beziehungen aufzubauen? Was möchtest du mitgeben?
Ja, das gibt eigentlich, das sind zwei, die ineinander übergehen. Ich bin ja in meiner Jugend, sag ich mal, hatte ich mal so ein bisschen eine schwere Phase und bin dann mit einem Satz konfrontiert worden, der mir irgendwie so ein Gamechanger-Satz eigentlich auch fürs Leben den Weg bereitet hat, nämlich play your own piano, also spiel dein eigenes Klavier. Das hatte dann damit zu tun, zu kapieren, okay, man ist, jeder ist so individuell und daraus liegt aber auch eben die Kraft und die Stärke, die man ziehen kann. Und deswegen sage ich heute immer sehr gerne, courage your identity, also Mut zur eigenen Identität. Das sind so die Sachen, dieser Mut, der auch drinsteckt, auch wenn es mal holprig wird, wenn man zweifelt, was ja auch vorkommt, ist der Weg jetzt richtig, mache ich das richtig, hätte ich es anders machen sollen, sich auch zu trauen, es auszuprobieren und diesen Weg zu gehen, auch wenn es mal ein bisschen frisch wird um die Nase, weil der Wind entgegenbläst.
Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Ich möchte gerne mit dir noch unseren Fragebogen machen. Dann starten wir los mit den 9 kurzen Fragen. 9-mal Netzwerk Neugierde fragen. Mit welchen 3 Hashtags würdest du dich selbst beschreiben?
Also einmal Hashtag kreativ, weil das ja auch mein Background ist, da komme ich wirklich her. Das ist auch meine Triebfeder in allem, was ich tue. Hashtag authentisch und Hashtag begeisterungsfähig.
Dein liebstes oder bestes Buch, in Klammer Businessbuch, welches du letztens gelesen hast?
Ich lese da gerne viel und mein Lieblingsbuch wechselt auch immer so ein bisschen mit der Phase, in der ich mich selber gerade befinde. Aber aktuell habe ich zum Beispiel ein Thema, das nennt sich Compassionate Leadership. Und da geht es einfach darum, dass wir auch lernen dürfen, im Business unbequeme Entscheidungen treffen zu müssen als Führungskraft, aber das eben auf eine menschliche Art und Weise.
Bist du Netzwerkherz oder Netzwerkschmerz?
Weil vielleicht für denjenigen ja auch Netzwerk Herz bedeutet ja auch einfach intuitiv in so eine Veranstaltung zu gehen. Ich bin manchmal auch zurückgezogen und gehe hin, bin Teil dessen. Manchmal bin ich quirlig und offen und manchmal bin ich einfach nur freudiger, aber stiller Teilnehmer, weil man sich den Druck ja nicht machen muss. Es ist ja keine Olympiade, Netzwerk-Olympiade, wo ich auf dem Treppchen stehen muss, sondern so. Aber Herz auf jeden Fall. Entscheidung dann für Herz.
Gut. Bist du Team Online- oder Offline-Netzwerken?
Eigentlich beides mittlerweile. Also vor 4, 5 Jahren hätte ich noch nur ganz klar gesagt Offline, aber ich habe das jetzt online total schätzen gelernt und möchte es nicht mehr missen.
Visitenkarte real oder digital?
Beides, aber ich persönlich real. Schönes Papier, digitaler Switch mit QR-Code, aber ja.
Sehr gut. Bei wie vielen Social-Media-Kanälen bist du angemeldet?
Angemeldet kann ich gar nicht sagen, weil ich auch mal in der Phase, ich muss überall mitmachen. Da bin ich bestimmt noch bei vielen angemeldet, aber aktiv bei 3. LinkedIn, Instagram, Facebook.
Weißt du auswendig ungefähr, wie viele Follower du aktuell gesamt hast?
Ich glaube, es sind so 5.000 oder so.
Welches ist dein liebstes Online-Netzwerk?
Rein von der Philosophie und der Ästhetik liebe ich Instagram natürlich sehr mit seinen Möglichkeiten. Aber ich schätze auch sehr den Austausch bei LinkedIn, weil es einfach die Möglichkeit gibt, sich auch gezielt in Kontakt zu treten und gezielt zu vernetzen. Also eigentlich hat LinkedIn für mich mehr Netzwerkcharakter. Digitales ist ein digitales Netzwerk, während, sage ich mal, Instagram und Co. sind ja eher tendenziell eher so einseitige Bühnen, auf denen du dich präsentierst und Menschen finden das gut, was du darstellst oder was zeigst oder was du schreibst. Also unter Netzwerk würde ich dann LinkedIn sagen sogar.
Letzte Frage, last but not least. Was ist dein allerletzter Top-Netzwerk-Tipp für meine Community?
Also der beste Tipp ist erstmal überhaupt, sich zu trauen, es zu machen, hinzugehen. Punkt. Gerade weil wir über die Themen gesprochen haben und ich kenne das bei mir selber auch. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich da warm gelaufen bin, weil man anfangs ist man vielleicht dann doch ein bisschen schüchtern, sondern zu sagen, nee, da ist jetzt eine Veranstaltung und ich gehe jetzt erstmal hin. Ja. Und dann bin ich erstmal da und beim nächsten Mal gehe ich hin und, keine Ahnung, habe 5 Gespräche. Also dieses ins Tun zu kommen, überhaupt zu sagen, ich mache
Ja,
Netzwerken.
genau.
Das Tun, das Wahrnehmen, in Kontakt zu treten mit Menschen, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Ja.
Schön. Dann wollen wir das hier mal abschließen. Wir haben wirklich lang geplaudert. Was für eine tolle, spannende, inspirierende Reise durch die Welt des Identity Brandings und gleichzeitig erfolgreichen Netzwerkens. Danke, danke, liebe Tanja, für deine Zeit und das inspirierende Gespräch. Wenn ihr, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt heute etwas mitgenommen habt, dann sicherlich, dass wahre Sichtbarkeit und starke Verbindungen nicht durch Anpassung, sondern durch eine klare Identität entstehen. Und genau das ist ja der Kern von Tanjas Arbeit. Und das Buch verlinke ich natürlich gern, der Identity Branding Code.
Jetzt danke ich erstmal dir von ganzem Herzen für die Einladung, für das wunderschöne Gespräch und auch für dieses wichtige Thema, weil das ist wirklich ein Herzensanliegen. Wir Menschen müssen einfach zueinander kommen, zueinander finden, miteinander sprechen. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, egal ob im Business oder im Persönlichen, da geht so viel und ist so viel einfach auf die Beine zu stellen und so viele Probleme auch aus der Welt zu schaffen, wenn man miteinander spricht. Und das ist für mich Netzwerk. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an dich, dass ich heute hier sein durfte.
Das war's auch schon mit der heutigen Folge des Netzwerkzirkels. Mehr Infos und die Folgen zum Nachlesen findest du auf meiner Website unter katharina-rieder.com. Dort kannst du dich auch zu den Netzwerk-News eintragen für zukünftige Tipps, wertvolle Erfahrungen und immer wieder neue Inspiration rund ums Thema professionelles Netzwerken. Ich sage jetzt lieben Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge beim Netzwerkzirkel. Pfiat euch, Servus und Baba!